Werbung. Apple Hardware, Zubehör und Services fürs Business monatlich mieten statt kaufen. Das geht mit dem B2B-Abo von Gravis und Topi. Jetzt informieren unter topi.eu/de/gravis.
Also ich glaube, was mir schon wichtig ist, ist natürlich, dass man so auf Augenhöhe spricht. Ich hatte das schon manchmal, dass natürlich so ein paar Gründer sehr, ich will nicht sagen überheblich waren, aber wirklich so dieses, ja, nee, wir brauchen gar kein Deck dir senden, wir haben eh schon die und die Investoren, wir haben hier nur mal so eine Notion-Seite zusammengezaubert, aber hätten gerne die und die Bewertung. Da würde ich mir schon manchmal ein bisschen mehr wünschen, einfach, dass man so das Gefühl hat, okay, wenn ihr jetzt sowieso schon euren Captable voll habt und dann müsst ihr auch nicht mit mir sprechen, aber man will ja irgendwie auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ich glaube, das ist mir einfach ganz wichtig.
So geht Startup mit Kim Thorster.
Herzlich willkommen zu So geht Startup. Mein Name ist Kim Thorster, ich bin Journalistin und berichte für Gründerszene über die Startup-Industrie. Und mein Gast heute ist vielen vielleicht als Influencerin bekannt. Sie hat sich in jüngster Zeit aber auch einen Namen als Business Angel gemacht. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Diana zur Löwen, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich total. Also ich lese natürlich auch immer regelmäßig euer Medium. Und
sehr schön.
Ja, freue mich deswegen, heute hier im Podcast zu sein.
Sehr, sehr gut. Das haben wir ihr vorher nicht gesagt, dass sie das sagen soll. Diana, alle, die dich nicht kennen, wollte ich mal ganz kurz abholen und dich einmal kurz vorstellen sozusagen, auch zu deinem Leben als Influencerin. Du hast ja vor mehr als 10 Jahren angefangen, YouTube-Videos zu veröffentlichen und hast davor auch schon gebloggt. Früher ging es auf deinen Kanälen vor allem um Mode, aber inzwischen sprichst du auch viel über Themen wie Finanzen, Gleichberechtigung, Investieren oder äußerst dich auch mal politisch. Wann und wie kam es eigentlich zum Wandel? Gab es da für dich irgendwie einen Aha-Moment oder war das eher ein schleichender Prozess?
Also ich glaube, das kam so Stück für Stück mehr mit dem Erwachsenwerden. Als ich mit Social Media angefangen habe, da war ich wirklich 14 oder bei YouTube eben 16 und ich dachte so, ich bin ein junges Mädchen, ich kann eigentlich nichts außer mich schminken und anziehen, was irgendwie ein bisschen klein gedacht war. Und je älter ich wurde, ich habe ja dann auch noch BWL studiert, desto mehr habe ich auch gelernt und desto mehr habe ich auch über das Thema Startup oder Finanzen gelernt und habe dann gemerkt, irgendwie habe ich gar keine Lust, da so zu schweigen, weil natürlich auch manche Leute gesagt haben, nee, überlass das irgendwie den krassen Experten, wer auch immer die dann sind. Und ich habe dann doch vor so, ich glaube, 4 Jahren angefangen, Stück für Stück mehr über Finanzen zu reden und da einfach so Impulse zu geben, weil die hätte ich mir auch einfach total gerne gewünscht, als ich jünger gewesen wäre. Und ja, jetzt mache ich das noch weiterhin, weil es mir einfach auch sehr, sehr viel Spaß macht.
Ich habe über dich auch oder mit dir ein Interview in der Taz gefunden, wo du auch sagst, dass Fridays for Future für dich auch mal auch so ein Auslöser war, dich auch zum Beispiel mal politisch zu äußern.
Also total gerade die Klimakrise oder was wir auch jetzt wieder erleben zum Thema AfD, da ist es einfach ganz wichtig, dass man nicht bei allem schweigt. Also ich versuche da schon immer regelmäßig auch meine Reichweite zu nutzen oder auch mich mit anderen Accounts zusammenzutun, um dann auch gemeinsam auf gewisse Dinge aufmerksam zu machen.
Ich finde es total spannend, weil du gehörst so zu der Generation erster Influencer in Deutschland sozusagen und da gibt es ganz viele, die irgendwann angefangen haben, dass sie gesagt haben, okay, ich will meine Reichweite nutzen, genauso wie du es gerade formuliert hast und ich will mehr auch politisch sein und meine Meinung äußern und wenn ich da mal Gegenwind bekomme, dann ist mir das egal oder ist mir nicht so wichtig jedenfalls. Ja.
Ja, also man gewöhnt sich natürlich irgendwie dran, dass die Leute das auch manchmal kritisieren oder einem dann immer Dinge unterstellen oder ein bisschen sagen, dieser Whataboutism, dass man sagt, ja, aber du bist doch auch schon mal geflogen und setzt dich trotzdem fürs Klima ein. Und so Sachen finde ich halt immer ein bisschen ermüdend. Die lenken natürlich vom eigentlichen Thema total ab. Aber das lernt man einfach, wie man dann mittlerweile auch damit umgeht.
Ich finde, bei deinen Kanälen ist auffällig, dein Content ist trotzdem irgendwie so ein bunter Potpourri aus allen möglichen. Welche Rolle spielt Mode für dich heute noch?
Also mittlerweile schon immer noch eine große Rolle, einfach gerade wenn man zum Beispiel heute Morgen habe ich noch einen Vortrag gehalten und da ist natürlich auch wichtig, was man anzieht, weil man sich dann ja auch drin wohlfühlt und da strahlt man ja irgendwie auch aus, so ein gewisses Selbstbewusstsein in seinem Outfit. Und ich habe zwar für mich schon sehr früh dann irgendwann gemerkt, als ich angefangen habe über Mode auf Social Media zu reden, dass ich natürlich bin ich irgendwie eine blonde, hübsche Frau, aber ich bin irgendwie auch kein Model. Also ich kann einfach nicht mich mit den anderen gleichsetzen, die jetzt in der ersten Reihe der Fashion Week sitzen. Und das ist auch gut so. Aber ich will es irgendwie für mich weiterhin so beibehalten, weil es mir irgendwie Spaß macht und weil es mich auch irgendwie bestärkt. Aber ich will auch den Frauen zeigen, wir können halt auch mehr als nur schön aussehen.
Ich habe gerade schon gesagt, deine Kanäle sind ein bunter Themenmix. Ich finde, du hast auch in wahnsinnig unterschiedliche Startups investiert. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber überhaupt, wie ist das passiert, dass du irgendwann angefangen hast, in Startups zu investieren?
Also tatsächlich kam das durch mein Studium. Also ich habe ja BWL an der Universität zu Köln studiert und war da halt schon immer total interessiert an vielen Themen. Ich glaube, wie gesagt, das merkt man auch auf meinem Social-Media-Kanal. Ich kann mich für sehr viele Dinge interessieren und begeistern. Und im Studium bin ich eben auch viel zu Events gegangen. Zum Beispiel gab es in Köln den Entrepreneurs Club und da hat eben auch ein sehr bekannter Gründer, der Tom Bachem, hat da mal einen Vortrag gehalten und dann bin ich halt nach seinem Vortrag zu ihm hin und er hat da über die Code University gesprochen, die er gegründet hat und meinte eben zu ihm dann, ja, du musst unbedingt was mit Influencern machen, wenn du deine Uni bekannt machen möchtest. Und er war auf jeden Fall schon eine Person, die mir immer so im Gedächtnis bleibt zum Thema Startups und Investieren, weil er hat mich dann zum Beispiel auch mit einer Verena Pauster vernetzt und so bin ich dann zu Startup-Teams gekommen und so bin ich dann auch an mein erstes Startup-Investment gekommen. Das ist jetzt auch schon mittlerweile 6 Jahre her. Und dann hat mich das irgendwie nie losgelassen, weil ich das immer noch so toll finde, mit Gründerinnen zu arbeiten und Startups zu unterstützen und Ich will das auf jeden Fall auch noch weitermachen.
Kannst du mal erklären oder erzählen, wie lief dein erstes Investment? Wie macht man das aus? Also auch für alle Leute, die sich vielleicht nicht so auskennen mit Business Angels. Wie kommt es zustande, dass sich dann irgendwie zwei finden und einer gibt Geld oder vielleicht auch Know-how und der andere sagt, du kriegst dafür Anteile? Also was war denn dein erstes Investment?
Also mein erstes Startup-Investment war Fantasy. Die machen ja erotische Hörgeschichten, primär für Frauen. Und da hat mich eben vor allem die Gründerin begeistert und auch die Art, wie sie herangegangen ist ans Gründen. Also sie hat, bevor sie eben Fantasy gegründet hat, erstmal über 5000 Frauen befragt, was die eigentlich erotisch anziehend finden. Und hatte dann eben diese Studien und diese Daten, die sie erhoben hat. Und da dachte ich so, okay, das ist wirklich total spannend, was sie da herausgefunden hat. Und ich wollte dem eben auch so eine Chance geben, weil ich das so inspirierend fand und auch wie visionärisch die Gründerin war, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich einfach unterstützen. Und damals war es noch so, dass ganz viele auch gesagt haben, du darfst das niemandem erzählen, das ist so ein Tabuthema. Wir sollten nicht über Pornos auf Social Media reden, obwohl es ja Frauen total hilft, ihren eigenen Körper kennenzulernen und auch viel mehr auch die Frauen abholt als jetzt klassische Filme, wie man die vielleicht sonst irgendwie kennt. Und da war es wirklich so eine Mischung aus der Gründerin, der Idee und dann natürlich auch dem Bauchgefühl. Und dann bin ich da eben rangegangen, habe das damals auch noch privat gemacht. Also mittlerweile habe ich ja eine Investment Holding. Ich glaube, das ist auch für viele wichtig zu wissen. Wenn man das dann irgendwann ein bisschen professioneller machen möchte, dann lohnt es sich natürlich, das über eine Holding zu machen. Aber ich kam ja auch gar nicht aus so einer Bubble, wo jetzt mir meine Eltern zum Beispiel gesagt haben, ah ja, Diana, wenn du deine Finanzen vermehren willst und wenn du das smart machen willst, dann gründe eine Holding oder so. Das musste ich erst Stück für Stück alles lernen.
Aber du hast gerade gesagt, viele haben dir davon abgeraten, das zu kommunizieren, dass du da investiert hast. Ging es dann tatsächlich um die Pornos oder ging es darum, dass natürlich so ein Startup-Investment auch nicht mit 2000 Euro getätigt wird, sondern mit deutlich mehr?
Also es ging auf der einen Seite schon viel natürlich um den Inhalt, aber auch genau so ein bisschen dieses Thema, man spricht auch über Geld nicht und über Investieren und bleib lieber so das kleine Mädchen von nebenan. Und das hat sich dann aber über die Jahre doch mehr und mehr auch gewandelt.
Dadurch, dass du jetzt ja auch so offen kommunizierst, dass du in Startups investierst, können sich Leute ja ungefähr ausrechnen, wie viel Geld du dabei abgibst und auch Geld, von dem du ja weißt, dass du es vielleicht nicht unbedingt wiederbekommst oder dass es auch mal nach hinten losgehen kann. Hast du das Gefühl, dass es auch so ein bisschen so eine, dass das auch so eine Neiddebatte ausgelöst hat oder ist das zu speziell, dass die Leute oder insbesondere irgendwie Follower oder Menschen auf Social Media es gar nicht so mitbekommen?
Also ich glaube, auf Social Media denken auch viele immer mit den Startup-Investments, ja, man macht das, weil man schnell reich werden will. Aber so ist das ja eben nicht oder so einfach ist es ja eben auch nicht. Und ich glaube, deswegen denken auch viele irgendwie, man hat super viel Geld und man geht da auch gar kein Risiko ein. Natürlich ist jedes Startup-Investment auch vor allem für mich, weil ich ja mir auch alles selbst aufgebaut habe, natürlich auch ein großes Risiko. Und ich könnte ja auch einfach sagen, ganz ehrlich, ich investiere das einfach weiter in zum Beispiel Aktien, weil da weiß ich auch, ich kann es jederzeit wieder rausziehen. Aber mir geht es vor allem auch darum, wirklich Gründerinnen zu unterstützen. Und ich denke auch immer so, Geld muss ja auch im Umlauf sein. Und ich finde es auch toll, wenn sozusagen mit meinem erwirtschafteten Geld was gemacht wird, was vielleicht anderen Menschen auch helfen kann oder was Leute voranbringt. Und deswegen will ich das irgendwie auch weitermachen und vor allem auch mit dem Blickwinkel darauf, dass es natürlich immer noch nicht so viele weibliche Investoren gibt. Und da will ich halt eben auch ein Vorbild sein.
Du hast gerade schon gesagt, du hast mittlerweile, hast du das professionalisiert, du hast eine Holding gegründet. Aber wie war dein erstes Investment für dich persönlich? Kriegt man da Muffensausen?
Total. Also man hat natürlich mega Angst, gerade weil so das Thema Geld und wie gesagt, meine Eltern sind so klassische Beamte und die sind immer Team Sparen. Und ich glaube, die haben auch manchmal immer noch nicht verstanden, was quasi Fantasy eigentlich so richtig macht. Aber sie unterstützen mich trotzdem und waren damals schon so, okay, wenn du das wirklich machen willst. Damals war ich ja wirklich gesagt noch sehr jung und habe da auch immer noch meine Eltern, die sind einfach so Supporter für mich, auch wenn sie vielleicht vieles nicht ganz so greifen können, wie jetzt so ein Mentor, tut es immer gut, mit ihnen darüber zu sprechen. Aber sie haben schon gesagt, okay, wenn du wirklich dahinter stehst, dann mach das. Und ich selber habe dann auch einfach gemerkt, okay, ich möchte das einfach, auch wenn es risikoreich ist. Und so ein bisschen Risiko, ne, jeder ist ja ein anderer Risikotyp. Und ich glaube, ich bin auf der einen Seite schon sehr risikoaffin bei vielen Dingen, die ich mache, aber auch bei anderen Sachen weiß ich halt auch, dass ich da ein bisschen risikoscheuer bin und so das ganz gut dann wieder ausbalanciere.
Also du investierst auch in Dinge, wo du weißt, dass es relativ safe, dass da irgendwann mal eine Rendite bei rumkommt.
Ja, zum Beispiel bei Aktien habe ich natürlich auch den klassischen ETF-Sparplan oder jetzt bei meiner Wohnung, die ich gekauft habe, würde ich sagen, das war einfach auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich immer so drauf geachtet habe und dass ich das dann schon immer ganz gut einschätzen kann.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, so ein Startup-Investment ist natürlich nicht günstig, also man braucht dafür auch ein bisschen Kapital. Das war komplett dein eigenes Geld, was du da investiert hast. Du hast eben deine Eltern ins Gespräch gebracht, aber die haben da jetzt nichts zugegeben oder
nee.
So.
Also genau, viele denken immer, dass ich reich bin, weil ich zu Löwen heiße. Das hört sich immer so adelig an, aber das ist eigentlich ein verarmter Adelstitel und hat ja mir oder meiner Familie jetzt irgendwie nichts gebracht. Also meine Eltern sind klassische Beamte. Die haben auch so das klassische Eigenheim, was die eben ganz lange abgespart haben. Und ich hatte ja wirklich das Glück, schon mit 18 so mein erstes Geld mit Social Media zu verdienen. Hab ja mir dann immer alles so selbst erarbeitet.
Verrätst du, wie hoch dein erstes Investment war?
Also insgesamt waren das auch 25.000 Euro bei Fantasy.
Ich glaube, so das die Einstiegsgröße für so ein Business Angel Ticket, oder?
Ja, also es geht auch schon weniger, würde ich sagen. Gerade je nachdem, was man auch so sonst noch mitbringt, kann man, glaube ich, auch viel heutzutage mit Startups verhandeln. Und es gibt ja auch viele Tools, wo man auch Geld poolen kann. Also man kann schon auch weniger machen, aber es macht nicht immer Sinn, wenig zu machen, weil man will ja dann auch, wenn es funktioniert, will man ja auch, dass es sich dann gut maximieren kann. Und sagen wir, wenn man jetzt 5.000 Euro investiert und da jetzt ein 10er, 100er Multiple drauf hat, ist natürlich dann auch wieder nicht so hoch, wie das jetzt bei 25 oder eben 50.000 Euro wären. Also wenn man Risiko eingehen will, dann sollte man auch schon ein bisschen mehr Risikobereitschaft haben bei den Höhen, die man macht. Aber es kommt natürlich auch drauf an. Manchmal will man auch wirklich einfach nur Gründerinnen unterstützen vielleicht und sagt ganz ehrlich, das habe ich jetzt, mach das.
Aber auch da, ich sage jetzt mal, so ein Unternehmen, was im Aufbau ist, die kommen mit 5.000 Euro nicht weit. Für Privatpersonen ist das natürlich viel Geld, aber im Unternehmenskontext ist das schnell weg. Das ist dann ja auch schon zwei Gehälter oder so. Ne?
Total. Ja. Also genau, das sollte man sich dann ja auch immer fragen, was das quasi dann wirklich bringt. Natürlich auch bei jedem Startup-Investment, was ich mache, ist es ja auch immer wichtig zu evaluieren, brauchen die Startups überhaupt Business Angels oder was suchen die eigentlich? Auch wie ist die Bewertung? Das ist mir eigentlich auch immer natürlich wichtig, dass man da ganz viele Boxen tickt, wo man das Gefühl hat, das passt so für einen. Und wo macht dann überhaupt ein Investment Sinn? Also es gab ja Phasen, wo schon ganz viele Startups, die vielleicht noch gar nicht so viel Produkt hatten, schon eine Pre-Seed-Runde hatten mit einer Bewertung von 10 Millionen. Und da war ich dann auch in der Zeit manchmal, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich Leute, da bin ich raus. Auch wenn ne, vielleicht das eine oder andere dann erfolgreich geworden ist. Aber ich bin lieber ein Freund davon, wenn man trotzdem ein bisschen nachhaltiger und langsamer wächst und Stück für Stück das Ganze macht.
Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sozusagen, ich hasse das eigentlich, wenn jemand das sagt, das klingt immer so alt, aber jetzt gerade also auf dem Kapitalmarkt und so ist das wahrscheinlich auch in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen die bessere Strategie.
Ja, total. Also man sieht es oder ich sehe es ja auch viel bei meinem Portfolio, ist natürlich immer auch ganz unterschiedlich, wie Produkte oder Teams bewertet werden. Das muss man natürlich auch alles mit einkalkulieren. Aber ich muss mir da ja als Business Angel eben auch Gedanken machen. Und wie gesagt, ich mache ja dann auch eh nicht so die riesigen Sachen, wo jetzt direkt vielleicht ein VC eine 500.000 dann schon investieren würde. Das ist ja für mich dann als Angel vielleicht auch schon teilweise manchmal ein bisschen zu spät. Also ich versuche ja auch immer sehr, sehr früh im Idealfall reinzugehen.
Verrätst du, was bisher dein höchstes Investment war? Du musst auch nicht sagen, für wen.
Also ich habe eigentlich nie super viel Geld jetzt irgendwo investiert. Also ich bin eigentlich überall jetzt bei ähnlichen Beträgen geblieben. Deswegen gibt es jetzt gar nicht so das eine Investment, wo ich jetzt unbedingt viel mehr oder so reingelegt habe. Bei manchen würde ich sagen, habe ich auch eher nochmal Sweat Equity reingepackt, weil ich da auch einfach manchmal viel das Team noch zusätzlich unterstützt habe. Das war mir manchmal dann eben auch wichtig oder hat mir selber auch manchmal Spaß gemacht, gerade so mein Social Media Know-how mit an die Startups heranzugeben. Was ich auch total, sagen wir, unterschätzt habe, ist auch mein Hebel, den ich im Recruiting habe als Content Creator, weil mir ja auch viele junge Menschen folgen und bei einigen Startups, wo ich beteiligt bin, hat das wirklich richtig gut geholfen, dass die dadurch auch junge Talente finden konnten. Und das ist zum Beispiel auch nochmal ja, Sachen, die ich eben mitbringe, außer vielleicht dann zum Beispiel auch Geld. Und manchmal, wie gesagt, lasse ich mir das sozusagen dann auch nochmal anderweitig vergüten in Form von Anteilen.
Mhm. Tatsächlich sprechen wir da gleich noch drüber oder würde ich da super gerne gleich mit dir noch drüber sprechen. Mich würde vorher nochmal interessieren oder lass uns gerne nochmal kurz über dein Portfolio sprechen und nach welchen Kriterien du investierst. Ich nehme an, mittlerweile hast du dir eine Strategie da zurechtgelegt, oder?
Also ich würde sagen, meine Strategie ist es, vielleicht hat da auch jeder Angel eine andere Strategie, aber ich will trotzdem sehr vielfältig investieren. Also man sieht ja in meinem Portfolio schon einige SaaS-Firmen, aber auch eben einiges im Bereich D2C. Und ich finde es eigentlich für mich ganz gut, so die Mischung zu haben aus beidem. Oder auch manchmal ist es wirklich nur sehr getrieben von meinem eigenen Interesse, dass ich jetzt nicht unbedingt denke, das habe ich auch schon mal so geteilt. Ich glaube nicht, dass bei mir als Business Angel muss nicht jedes Startup ein Unicorn sein. Es gibt aber einige, die wirklich Potenzial haben, ein Unicorn zu werden. Und das ist auch toll und es ist auch toll, dass die in meinem Portfolio sind. Aber dadurch, dass ich so früh einsteige, habe ich trotzdem die Chance, eben gewisse Multiplikatoren in der Bewertung zu erreichen, dass ich sage, damit bin ich sehr oder mehr als zufrieden dann, wenn das zustande kommt.
Welche Rolle spielt für dich das Gründerteam oder das Gründerinnenteam?
Also ich glaube, das ist so mit am wichtigsten, vor allem wie man auch charakterlich mit den Leuten klarkommt, welche Charaktere da auch zusammenkommen, wer auch gemeinsam gründet. Ich meine, es gibt so viele Gründerteams, die sich zerstreiten. Und da ist es zum Beispiel immer ganz wichtig, dass man auch auf die Konstellation achtet. Also kennen die Leute sich gut? Auch wie sind da die Anteile verteilt? Könnte es da dann irgendwann vielleicht Probleme geben, weil sich eine Person irgendwie benachteiligt fühlt? Also da achte ich schon sehr drauf. Und vor allem auch je nach Produkt. Also ich bin ja auch sogar in ein Biotech-Startup investiert. da ist es natürlich essentiell, dass das wirklich Wissenschaftlerinnen sind und nicht nur eine Wissenschaftlerin und irgendwie drei BWLer, die die meisten Anteile haben. Also das ist mir zum Beispiel auch immer schon sehr wichtig.
Werbung. Das neue Tech-Setup gibt's nur nach aufwendiger Abwicklung, viel Papierkram und hohen Einmalkosten? Nicht mit Gravis und Tobi. Denn mit dem B2B-Abo könnt ihr eure Apple-Hardware, Zubehör sowie Services einfach monatlich mieten statt kaufen und euren Cashflow optimieren. Ihr profitiert von günstigen Monatsraten und flexiblen Laufzeiten zwischen 6 bis 36 Monaten. So mietet ihr beispielsweise das MacBook Air 13 Zoll mit M1-Chip schon ab 27,96 € monatlich bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Probiert es gleich aus unter topi.eu/de/gravis.
Ich hatte, glaube ich, mal irgendwo gelesen, dass du vorrangig in Startups investierst, die von Frauen gegründet wurden. In deinem Portfolio ist es aber nicht so. Da sind natürlich auch welche dabei, deren Gründerinnen Frauen sind, aber da sind auch Männerteams, auch reine Männerteams drin.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so gesagt habe, aber mir ist es schon wichtig. Ich glaube, wenn man jetzt mein Portfolio mit dem von einem klassischen VC vergleicht, habe ich schon eine sehr hohe Frauenquote. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber schon
würde ich
mindestens
auch sagen,
50%. Ja. Das heißt, das ist schon sehr ausgeglichen. Mhm. Und ich selbst helfe aber auch viel bei den Teams, wo zum Beispiel das Männer gegründet haben, dass da wirklich ja, Frauen in die Firma kommen. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Benefit. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, ich investiere nur in Frauen. Ich investiere in Frauen, aber ich investiere auch in Männer und versuche da eben auch zu unterstützen, wenn die Support, sagen wir, beim Thema Gleichberechtigung brauchen, weil das schon für mich natürlich ein Anliegen ist.
Gibt es für dich ein No-Go, wo du sagst, wenn sich Gründer zum Beispiel bei dir vorstellen mit ihrer Idee oder mit ihrem Startup, wo du sagst, nee, das ist nichts für mich, da bin ich raus?
Also ich glaube, was mir schon wichtig ist, ist natürlich, dass man so auf Augenhöhe spricht. Ich hatte das schon manchmal, dass natürlich so ein paar Gründer sehr, ich will nicht sagen überheblich waren, aber wirklich so dieses, ja, nee, wir brauchen gar kein Deck dir senden, wir haben eh schon die und die Investoren, wir haben hier nur mal so eine Notion-Seite zusammengezaubert, aber hätten gerne die und die Bewertung. Da würde ich mir schon manchmal ein bisschen mehr wünschen, einfach, dass man so das Gefühl hat, okay, wenn ihr jetzt sowieso schon euren Cap-Table voll habt und dann müsst ihr auch nicht mit mir sprechen, aber man will ja irgendwie auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ich glaube, das ist mir einfach ganz wichtig. Und ich glaube, dass Leute jetzt auch, wie gesagt, nicht nur alles oder dass Gründer nicht nur denken, dass ich einfach da investiere und mit meiner Reichweite kann dann so eine Firma riesig werden. Also eine gute Firma, die braucht ja auch mehr als nur Marketing, sondern die braucht vor allem ein gutes Produkt. Und ich glaube, das ist, was manche Gründer dann auch manchmal vielleicht ja sich zu früh wünschen, dass sie schon den Product Market Fit gefunden haben. Aber den manchmal zu haben, das kann ja auch echt dauern.
Voll. Also jetzt mal nur so nebenbei, die Erfahrung mache ich auch oft, dass sich bei uns auch einfach Gründer vorstellen, wo ich manchmal denke, ich glaube, ihr habt euer Produkt noch nicht gefunden.
Ja, oder auch zum Beispiel dieses Thema mit Gründen und dem VC oder Business Angels reinholen. Da darf man wirklich auch nicht zu überheblich werden, sondern man sollte da wirklich eher denken, wofür brauche ich die Business Angels und wofür brauche ich auch den VC und was kann ich vielleicht auch erstmal bootstrappen? Ich meine, eine Firma zu bootstrappen ist eigentlich die Königsklasse. Das ist so wertvoll. Natürlich kann das auch nicht jeder, weil vielleicht nicht jeder die finanziellen Mittel hat, aber je nach Produkt würde ich ganz vielen gar nicht erst empfehlen, an VC heranzutreten. Zum Beispiel auch einige Sachen, die ich im D2C-Bereich mache, wo ich da auch investiert bin. Das braucht gar keinen VC, weil wenn man irgendwann ein gutes Produkt hat und vielleicht mal eine kleine Finanzierung bekommen hat, kann man zum Beispiel natürlich dann auch aus den ersten Umsätzen wachsen. Man kann sich auch mal günstige Kredite holen, um Produkte, die man vielleicht vorbestellen muss, vorzufinanzieren. Man muss nicht immer diesen VC-Weg gehen. Der ist nicht immer der beste, nur weil es vielleicht manchmal so glorifiziert wird.
Ich glaube mittlerweile gar nicht mehr so. Also wir hören oder ich höre auf jeden Fall immer öfter, dass an diesem ganzen Investorenmodell auch einfach viel Kritik geübt wird, weil man damit natürlich auch viele Freiheiten aufgibt und Selbstbestimmung in gewisser Weise muss ja auch nicht so laufen, aber kann durchaus so laufen. Was ist so dein Hauptziel deiner Investition? Rendite oder Purpose?
Ich glaube natürlich eine Kombination. Also ich bin da schon sehr zuversichtlich, dass ich auf jeden Fall auch einige gute Investments gemacht habe, womit ich ja auf jeden Fall eine gute Rendite machen kann. Aber mir ist es eben wirklich auch sehr wichtig, in ja Purpose zu investieren. Deswegen bin ich zum Beispiel bei dem Startup Endogene investiert, die im Bereich Endometriose forschen, wovon etwa jede zehnte Frau oder mindestens jede zehnte Frau betroffen ist, dass man zum Beispiel da auch langfristig wirklich gute Medikamente dagegen entwickeln kann. Oder auch jetzt bei Ovum, die sind auch im Bereich Fertility, dass man da einfach das Thema Kinderwunsch, dass man da Paare viel besser unterstützen kann. Das sind mir einfach Themen, die mir schon am Herzen liegen und wo ich es irgendwie auch wichtig finde, dass auch Frauen da Frauen unterstützen.
Aber ich sag mal, mein Gefühl ist, dass so ein Endometriose-Startup wahrscheinlich nicht zum Unicorn wird, einfach weil das Thema so unbeliebt ist.
Also das kann man, glaube ich, schwer sagen, weil man vergisst natürlich, wie viel Schmerzen Frauen mit Endometriose haben, wie viel Geld die für Medikamente ausgeben.
Die sie ja seit Jahrhunderten haben und nichts ist passiert, ne?
Und das ist natürlich was, wo man jetzt sagt, für gewisse Pharmaunternehmen hat sowas schon einen riesigen Wert. Das ist natürlich, wie gesagt, trotzdem eine gewisse Reise, aber die Gründerinnen sind da schon ganz gut dabei bei einigen Sachen. Und da ist es jetzt auch für mich, wo ich jetzt denke, klar will man da sein Investment zurückbekommen, aber das muss jetzt kein Unicorn werden. Aber wie cool wäre es, wenn ich sagen kann, durch dieses Investment haben vielleicht Frauen gar keine Schmerzen mehr, wenn sie Endometriose haben. Das wäre ja auch schon mal schön zu sagen.
Du hast es gerade schon angesprochen. Du bist auch nicht die einzige Influencerin, die mittlerweile in der Startup-Szene aktiv ist. Mhm. Da gibt es immer mehr, die nicht mehr nur als reine Testimonials dastehen, sondern eben auch als Investoren oder Investorinnen sich beteiligen oder teilweise auch im Gründerteam mit sind. Wir hatten dazu tatsächlich auch mal eine Podcast-Folge, in der es darum ging, inwiefern es für Startups auch nützlich sein kann, wenn sie Creator irgendwie zum Beispiel mit ins Team holen. Und Equity für Media ist da immer wieder ein wichtiger Punkt, also Anteile gegen Reichweite. Wie ist es bei dir? Hast du viele solche Deals, wo es auch darum geht, dass du deine Reichweite mit einbringst?
Also oft ist eigentlich meine Leistung als Influencerin von meinen Investments getrennt, weil ich supporte natürlich schon die Startups, habe ich ja auch gesagt, viel im Bereich Hiring oder teile das auch mal, aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, also das wäre zum Beispiel sehr dumm, in alles, was ich toll finde, was ich auch meiner Community empfehlen würde, zu investieren, weil dann habe ich ja gar kein Einkommen mehr, wenn ich jetzt bei jedem so in diese Wette reingehe. Vielleicht habe ich da irgendwann mal ein Exit-Szenario. Deswegen habe ich auch bewusst gesagt zum Beispiel, dass ich, natürlich habe ich so ein paar D2C-Investments, aber ich habe auch viele wie die SaaS-Firmen, wo ich zum Beispiel weiß, die unterstütze ich so, aber da muss ich jetzt nicht jeden Monat eine Story für machen, weil das würde ich von meinen Kapazitäten gar nicht schaffen. Und dann finde ich es eher gut, das auch oft so ein bisschen zu trennen und zu sagen, vielleicht kann man sich da dann eben auch anders einigen, wenn die Startups schon auf ein bisschen solider sind finanziell, dass man sagt, okay, man arbeitet ganz normal als Influencerin zusammen. Weil da gab es ja, glaube ich, auch schon einige Fälle, wenn Creator sowas total lange bewerben und am Ende geht es doch irgendwie pleite oder geht's schief und man selber hat vielleicht so viel Arbeit reingesteckt, entweder viel mehr, als man vielleicht verhandelt hat oder doch weniger. Und das ist dann für die Startups eher voll der Fail gewesen, weil man irgendwie gesagt hat, ja, wir geben dem jetzt mal eine Million Reichweite, tun wir mal irgendwie in Anteile packen und das passt gar nicht zu der Zielgruppe. Und man hat dann in seinem Cap-Table als Startup so einen richtigen Fail drin, wo jemand so viele Anteile hat, aber eigentlich bringt's gar nichts. Also da wäre ich, glaube ich, schon sehr vorsichtig, gerade bei diesen Media for Equity Deals. Da sollte man schon sehr genau das auch eher mal testen, was oder ob das einem was bringt. Und vor allem die Influencer, Influencerinnen sollten sich da auch so ein bisschen Gedanken machen. Wollen die dann wirklich 6 Jahre lang, 7 Jahre lang, das ist ja so die Standardzeit, bis es zum Exit kommt, das immer supporten müssen?
Mhm, ne? Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich unter Creatern auch gar nicht unbedingt so ein beliebtes Modell. Ne? Ja. Du hast ja gerade auch ganz gut erklärt, warum.
Genau, also für uns lohnt es sich ja auch irgendwie noch anderweitig Geld zu verdienen und mit Marken auch zu arbeiten, die einem regelmäßig Geld zahlen und dann vielleicht mal ein Investment zu machen, aber nicht alles, was man toll findet, da rein zu investieren.
Tatsächlich ist Business Angel sein ja auch noch mehr als einfach nur Geldgeber sein. Viele Startups erwarten ja oder suchen ja auch nach Business Angels, mit denen sie sich austauschen können. Was ist so deine Rolle in diesem Austausch oder wie stellst du dich auch Startups vor, wenn ihr zusammenfindet und es Gespräche darüber gibt, ob du als Business Angel zum Beispiel einsteigst?
Also auf der einen Seite würde ich sagen, kann ich natürlich sehr gut unterstützen, wenn es um den Bereich Kommunikation geht, digitale Kommunikation. Auch zum Beispiel jetzt bei dem Startup Nelly, wo ich auch viel mitgeholfen habe. Da habe ich zum Beispiel geholfen, am Anfang die Ads mitzudrehen, was für ein Startup eben ein großer Mehrwert sein kann, weil viele machen den Fehler, geben erstmal 5.000 Euro für eine Firma aus, die dann irgendwie Content produziert. Dann muss man aber nochmal 5.000 Euro ausgeben, um das Ganze dann zu bewerben. Und da kann ich eben total helfen und sagen, komm, wir machen das jetzt einmal selber und wir lernen das alle zusammen nochmal. Und das ist eben für die Startups, glaube ich, schon ein großer Mehrwert und auch teilweise, würde ich auch sagen, natürlich mittlerweile mein Netzwerk. Also gerade auch, wenn es um weitere weibliche Business Angels geht, habe ich immer so eine Liste. Und das hat auch schon öfters gut funktioniert, dass ich da auch weitere Frauen nochmal in den Cap Table holen konnte oder auch generell andere Investoren. Ich bin auch immer noch dran, manchmal eigentlich mehr Influencer reinzuholen. Aber wie gesagt, das ist gar nicht so einfach. Und da kann ich natürlich auch sehr, sehr gut mit unterstützen. Oder auch mal, sagen wir, bei so PR-Aktionen oder anderen Sachen. Also ich glaube, ich habe mittlerweile so ein ganz gesundes Verhältnis gefunden, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, man ist jetzt bei einem Startup, wo man jetzt jede Woche 2 Krisencalls haben muss oder so, sondern man unterstützt eben die Gründerin, wo man das kann. Aber es ist eben auch eine gesunde Balance.
Also du bist auch trotzdem noch so eine Schnittstelle zur Öffentlichkeit sozusagen.
Ja, schon, würde ich sagen. Also manchmal helfe ich da eben auch, wenn man gewisse Fragen hat. Aber auch mittlerweile zum Beispiel zu VCs. Also wenn ich ja eben sehr frühphasig investiere, dass ich auch mittlerweile sehr gut in der VC-Szene vernetzt bin, dass ich da dann eben auch mal eine Intro zu einem Fonds machen kann. Das ist natürlich zum Beispiel auch super wertvoll.
Du hattest vorhin, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gesagt, dass du beim Hiring auch unterstützt und zum Beispiel darauf achtest, dass Frauen eingestellt werden. Wo findest du die? Also wieso hast du dahin ein Netzwerk?
Einfach per Instagram-Story. Also wirklich, lustigerweise hatte ich das zum Beispiel auch schon öfters, dass ich einfach mal das Startup in meiner Story zeige und dann sehen das natürlich vor allem auch viele Frauen, die sagen, okay, genau das ist irgendwie mein Traumjob und dann bewerben sich eben meine Follower da. Also ich mache das natürlich jetzt auch nicht jeden Tag, aber wenn man das irgendwie schön verknüpft und dadurch, dass ich ja da auch investiert bin, hat das vielleicht dann auch oder hat das junge Startup dann schon auch so ein gewisses Vertrauen bei meinen Followern, dass es für viele echt dann auch eine Chance war, sich da zu bewerben und es ist irgendwie total schön zu sehen, wie auch dann manche von meinen Followern quasi, wenn ich die dann auch mal sehe, wenn die bei den Startups arbeiten, wie die dann auch selber so gewachsen sind oder auch, ja, vom, wie gesagt, die haben irgendwie als Praktikantin angefangen und sind jetzt im C-Level, weil gerade in so Startups kann man ja auch sehr gut mit der Firma mitwachsen und das ist irgendwie total schön.
Voll spannend, dass du quasi dem War for Talents über Instagram und TikTok und so entgegentrittst. Also ist absolut ein Pluspunkt ja auch.
Ja, ne? Total.
Wir sind auch schon voll drin, auch bei diesem Thema dein Leben als Influencerin. Ich finde, du bekommst schon extrem viel Hate ab im Internet. Also egal, was du sagst, ich habe das Gefühl, es kommt immer gleich so eine Armee von Leuten, die irgendwie dagegen sind. Hast du das Gefühl, das wirkt sich auch auf dein professionelles Leben als Business Angel irgendwie aus?
Gar nicht eigentlich. Also da bin ich irgendwie total froh, dass ich glaube, dass ich so in der Startup-Szene schon ganz gut für mich Fuß gefasst habe und wie gesagt mich auch viel mit einigen VCs immer austauschen kann und da auch immer mal Leute um Rat frage oder die vielleicht auch mal irgendwie Impulse von mir möchten, gerade beim Thema Social Media zum Beispiel. Und gerade bei Social Media, die Leute haben halt, wie gesagt, immer irgendwas auszusetzen oder irgendwas zu meckern, was aber auch oft ja nicht jetzt tief begründet ist. Ne? Sagen wir, dass Leute irgendwie Hate da lassen oder ich habe das natürlich auch viel von Männern, die dann heute auch wieder scheiß Feministin, scheiß Männerhasserin. ja, das muss man halt irgendwie aushalten, aber das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was ich sonst so als Business Angel mache oder ja.
Ich habe oft das Gefühl, dass dir auf Social Media generell einfach oft eine Kompetenz und ein Know-how einfach per se abgesprochen wird. Aber du hast vorhin schon gesagt, du hast manchmal irgendwie, wenn sich Startups bei dir vorstellen, das Gefühl, dass das nicht auf Augenhöhe läuft. Meinst du, das hängt mit deinem Social-Media-Auftritt zusammen?
Also das glaube ich eigentlich so nicht. Vielleicht, das ist vielleicht eher manchmal vom Charakter, aber ich würde sagen, genau das passiert. Ich weiß nicht, ob es auch eher so ist, dass es einem als Frau eher abgesprochen wird. Ich meine, ich kenne ja auch ganz viele andere Creator, auch sagen wir viele im Bereich Finanzen. Man kann wirklich an einer Hand abzählen, wer davon jetzt, neben BWL dann wirklich auch Finance studiert hat oder wer da jetzt auch im Private Banking gearbeitet hat. Die meisten machen dazu auch einfach nur Content. Und ich habe trotzdem ein Team, was mich redaktionell unterstützt, lasse viele Sachen natürlich auch nochmal gegenchecken. Und ich bin auch gerade dabei, mich nochmal in dem Bereich weiterzubilden, gerade im Bereich Private Equity, Venture Capital. Aber die Leute wollen einem da einfach immer eine Kompetenz irgendwie absprechen, so als ob das jetzt nur, weil man jetzt irgendwo ein Zertifikat hat. Ich habe sogar auch noch ein Zertifikat in Sustainable Finance. aber die Leute wollen einen einfach als nicht kompetent wahrnehmen, weil man vielleicht irgendwie auch blond ist, eine Frau ist und weil man vielleicht auch über Beauty spricht. Also ich glaube, ich habe jetzt auch noch nie jemanden, wie gesagt, das ist riskante Anlagetipps gegeben. Also ich rede ja hauptsächlich, wenn ich über Investieren rede, nur über ETFs. Klar, mal so ein paar private Impulse und das mit den Startups, das sage ich auch immer ganz oft, dass ich das zum Beispiel meiner Community nie empfehlen würde, in Startups zu investieren, einfach weil das so riskant ist und auch auf den ganzen Plattformen.
Die meisten können es wahrscheinlich ja auch einfach nicht. Ne?
Genau, oder viele denken aber auch, es gibt natürlich auch viele diese Crowdfunding-Plattformen, wo Leute denken, jetzt investiere ich hier mal in das oder in das. Das ist ja auch super risikoreich teilweise und darüber spreche ich ja gar nicht. Also bei mir geht es ja meistens, wenn nur um die klassische Altersvorsorge.
Ich finde, dieser ganze Bereich, auch Venture Capital und in Startups zu investieren, da muss man sich ja seiner Sache auch schon sehr sicher sein. Also ich würde mal jetzt einfach behaupten, dass es hilft, wenn man das Gefühl hat, ich weiß, was ich tue und worauf ich mich einlasse. Hattest du mal Phasen, in denen dich diese wirklich, finde ich, massive Hasswelle auf Social Media irgendwie verunsichert hat?
Klar, also man hat das natürlich immer mal, dass man so auch selber anfängt, an sich zu zweifeln und dass man irgendwie denkt, man kann irgendwie nichts. Auf der anderen Seite, wenn ich dann mal wieder auf Events gehe und eben auch Followerinnen von mir treffe und dann irgendwie sehe, dass die mir schreiben oder sagen, dass sie durch mich eben angefangen haben, in ETFs zu investieren oder dass sie sich auch vielleicht mal mehr mit der Startup-Szene auseinandergesetzt haben, das gibt einem dann natürlich auch wieder sehr, sehr viel zurück. Und auf der anderen Seite denke ich auch, ich bin natürlich auch noch, also ich bin jetzt nicht super jung, aber ich bin auch noch unter 30, also ich habe auch noch viel vor mir, ne? Also ich mache ja vieles auch noch gar nicht so lange wie jetzt andere, die vielleicht schon 40 sind und natürlich ist es ganz normal, dass man da eine Reise hat, also auch beim Investieren in Startups ist ja überhaupt nicht so, dass auch die VCs wissen, welches Startup das Unicorn wird. Das Nein. ist ja einfach eine Art Glücksspiel. Deswegen investiert man ja auch so viel und ich investiere ja auch sehr frühphasig. Das heißt, ich habe noch mehr Risiko. Es wäre ja irgendwie Quatsch, wenn da jede Firma durch die Decke geht. Das ist ja ganz normal und das ist natürlich auch immer wichtig, das sich so im Hinterkopf zu behalten.
Ich finde, eine Art Ritterschlag in der Business Angel Szene ist es ja, wenn man zu Die Hülle der Löwen eingeladen wird. Genau das ist dir passiert. Also du warst zumindest Gastjurorin, nennt man das, glaube ich. Du hast aber selber, glaube ich, nicht investiert, oder?
Nee.
Also warum nicht? War da nichts dabei, wo du
tatsächlich wirklich nicht. Also das, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht sogar noch Corona-Pandemie bedingt war. Das war ja eben auch zu einer Zeit, wo noch Pandemie war. Und ich weiß noch, an dem Tag selber mussten wir uns natürlich auch alle testen lassen. Und viele Startups sind irgendwie einen Tag vorher ausgefallen wegen der Pandemie. Aber ich habe da für mich jetzt auch nicht so spannende Investments gesehen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, da muss ich jetzt zuschlagen. Und das ist ja auch vollkommen legitim.
Gibt es bei Die Hülle der Löwen eigentlich so ein Mindestinvestment? Weil ich habe immer das Gefühl, dort sind die Tickets schon deutlich größer als das, was du jetzt gerade vorhin geschildert hast, bei 25.000, 30.000?
Es gibt kein Mindestinvestment. Es ist immer auch total abhängig vom Start-up. Also es gibt Investments für 50.000, für eine 300.000, aber das hängt auch immer von den Gründerinnen eben ab.
Aber warst du bei keinem Start-up vielleicht auch kurz hin und her gerissen?
Also irgendwie nicht so richtig. Also es gab, und dann sind es natürlich auch bei Die Hülle der Löwen, ist ja auch wieder ein Fernsehpublikum, ist natürlich auch teilweise nochmal ganz andere Produkte vielleicht, als die ich jetzt so nutzen würde. Und dann, was glaube ich auch viele vergessen, dass viele Startups, die ja dann bei Die Hülle der Löwen sind, die kennt man dann schon hier in der Berlin Bubble. Und dann hat man vielleicht auch schon mal sogar das Deck gesehen. Mhm. Und dann ist auch sogar wieder die Bewertung gar nicht so realistisch, dass da eh gar kein Deal zustande kommen würde. Es ist, weiß man ja auch, dass das schon öfters so passiert ist. Deswegen, ja, war da wirklich leider nicht so dabei.
Okay, und hättest du aber trotzdem Lust, nochmal hinzugehen?
Also auf jeden Fall, weil mir macht das schon immer noch sehr Spaß, einfach mit, ja, erstens die Löwen, also da finde ich auch die meisten immer total inspirierend und toll. Und was ich da halt auch schön finde, ist so ein bisschen dieses Detektiv spielen. Also man hat so das Gefühl, man weiß wirklich gar nicht, was auf einen zukommt. Und man muss dann wirklich erstmal ganz viel fragen, um herauszufinden, hat da überhaupt jemand eine realistische Firmenbewertung? Oder was ist wirklich die Vision von der Firma? Und das macht mir eben total Spaß. Mhm. Und deswegen finde ich das natürlich toll, sowas auch nochmal zu machen. Aber ich mache ja auch immer viel sonst hier in Berlin oder war jetzt auch bei der Founders League, dass man eben da auch viel mit Gründerinnen weiterhin in Kontakt ist.
Ich finde, du, wenn man dir zuhört, dann merkt man, dass du sehr in der Startup-Szene drin bist und dich da auch total für interessierst und irgendwie auch ein Herz fürs Gründen hast. Und hast du denn nochmal vor zu gründen? Also ich weiß, du hast, glaube ich, schon mal eine Beratungsfirma mhm. gegründet mit einer Co-Gründerin zusammen. Aber könntest du dir auch vorstellen, nochmal so ein klassisches Startup zu gründen mit einem Produkt zum Beispiel?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, sowas ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen, dass ich nochmal bei so gewissen Sachen so in die Tiefe gehe. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es auch irgendwie manchmal so ein bisschen Fluch und Segen, weil es durch auch ChatGPT, durch Canva, durch so viele Tools ist es so einfach, was zu machen. Also ich habe zum Beispiel auch eigene Produkte, wo man natürlich auch mittlerweile sehr gut genau nachverfolgen kann, wo die hergestellt werden, wie will man die herstellen. Aber so, sagen wir jetzt, so was Komplexeres wie jetzt so eine SaaS-Firma zu bauen, da fehlt mir natürlich auch noch der passende Gründer oder Gründerin dazu. Aber ich würde das auf jeden Fall nicht ausschließen, sowas in der Zukunft nochmal zu machen. Oder wie gesagt, möchte mich ja jetzt auch nochmal so ein bisschen weiterbilden, noch mehr im Venture- und Private Equity-Bereich, weil ich mir schon auch vorstellen könnte, sagen wir das, was ich jetzt mache, schauen wir mal, wie der Track Record in so 2-3 Jahren ist, sowas vielleicht auch mal mit größerem oder mit mehr Geld nochmal zu machen. Mhm. Das fände ich auf jeden Fall natürlich auch super spannend und ja, das würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen.
Was glaubst du, was wäre deine Rolle in so einem Gründerteam? Wenn du zum Beispiel ein Team hast, wärst du CEO, CFO?
Also das kommt natürlich total auf das Produkt an, aber ich glaube natürlich, was mir immer liegt oder liegen wird, ist natürlich viel die Kommunikation, aber auch so Produkt, dadurch, dass ich immer sehr nah mit auch meiner Community und mit Menschen im Austausch bin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Fonds hätte, dann würde ich natürlich auch total gerne eher dann mit den Gründern arbeiten und mir da nochmal wirklich jeden Tag die Startup-Pitches geben und neue Themen mir anschauen. Ich meine, das mache ich ja jetzt auch und das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Frage. Jetzt habe ich ja die Freiheiten, wenn ich jetzt, wie gesagt, Geld in Sand setze, dann ist es mein Geld. Es ist halt blöd, aber es ist nur mein Geld. Wenn ich jetzt einen Fonds raisen würde, dann habe ich natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung. Und dann wird es auch wieder schwieriger, das, was ich jetzt alles noch als Creatorin mache, nebenher zu machen, wenn man so viel Verantwortung auch noch für das Geld von anderen hat. Deswegen schauen wir mal, aber vielleicht, oder ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass ich auch meine Investments so gut tragen werden, dass man da auch immer mal aus dem Topf dann wieder reinvestieren kann oder dann auch mal vielleicht langfristig auch größere Tickets machen kann.
Okay, aber wenn ich es richtig verstehe, kann man von dir wahrscheinlich eher eine Gründung im Venture Capital Bereich erwarten und nicht klassische Unternehmen.
Ich würde es jetzt nicht aus, also ich kann es auch nicht so genau sagen.
Ja, musst du auch. Ist ja auch manchmal Quatsch, diese Zukunftsvorhersagen. Du wirst jetzt 29, glaube ich, ne?
Genau.
Also hast ja auch noch viel Zeit.
Genau, so. Man hat dann noch ein bisschen Zeit und gerade liebe ich das eigentlich, dass ich immer noch sehr viel trotzdem irgendwie auch ausprobieren kann und währenddessen aber auch sehr, sehr viel lerne. Und zum Beispiel auch bei den Startups, das ist ja auch irgendwie das Schöne, ich bekomme ja auch jeden Monat die Reportings. Das heißt, man sieht da ja auch immer ganz gut, was hat jetzt ein gewisses Unternehmen gemacht, was hat gut funktioniert, was nicht. Und das ist natürlich auch total aufregend.
Lernt man, glaube ich, auch viel bei. Mhm. Ne? Also ja, geht mir ja auch so. Ne? Ich gucke mir das ja auch an und lerne dafür auch immer super viel bei und so. Ja, schön. Das war Diana zu Löwen. Danke, dass du da warst. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Das ist wichtig, dass es auch den Gästen Spaß macht, finde ich. Wie immer freuen wir uns über Feedback zu dieser Folge. Schreibt gerne eine Mail an podcast@gründerszene.de mit UE. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, wir sind für Input wirklich immer sehr dankbar. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Werbung. Ob für den Business-Trip oder das Corporate-Event, Scandic Hotels ist euer Place to Stay. Mit rund 280 Hotels in 6 Ländern ist die Scandic Hotels Group die größte Hotelkette im Norden Europas. Und auch in Deutschland ist Scandic Hotels auf Expansionskurs. Neben Hotels mit zentraler Lage in München, Hamburg, Berlin und Frankfurt ist Scandic nun auch in Nürnberg vertreten. Euch erwarten inspirierende, kreative Umgebungen, flexible Räumlichkeiten mit modernster Technik und viel Nachhaltigkeit. Vom Fairtrade-Café bis zu recycelbaren Böden. Erfahrt jetzt mehr unter scandichotels.de.